Und schließlich der Ewigkeitssonntag. Es ist der letzte Sonntag vor dem ersten Advent, den Wochen des Jahres, in denen die Christenheit sich auf Weihnachten vorbereitet. Viele verdrängen gerne Abschied und Trauer, die das vergangene Jahr ebenso prägten wie Freude, Erfolg und gute Erfahrungen. Andere halten sich allgemein die Antwort auf die Frage nach einem Jenseits offen, manchmal mit einem Schuss Ironie, wie der Schauspieler Woody Allen, der einmal sagte, natürlich gibt es eine jenseitige Welt. Die Frage ist nur, wie weit ist sie von der Innenstadt entfernt und wie lange hat sie geöffnet? Eines steht fest, wir Christen glauben, dass Gott noch etwas mit uns im Sinn hat. Er wird, so hoffen wir, niemanden fallen lassen. Jesus ist uns vorausgegangen. Er spricht vom Reich Gottes und meint damit eine Wirklichkeit, die nicht von dieser Welt ist und doch in sie hineinreicht. Heute geht es darum, innezuhalten. Es kann gut tun, wenn wir uns den Fragen von Sterben und Tod stellen. Es verheißt darüber hinaus inneren Frieden, wenn wir uns dabei Gott anvertrauen. In aufrichtiger Zuwendung wird daraus keine Weltflucht entstehen, sondern dieses Vertrauen verändert vielmehr das Verhältnis zur Welt. Es öffnet unser Herz dafür, den Blick auf Kranke, Leidende und die Endlichkeit des Lebens zu richten. Wir dürfen das Aufgehobensein des Verstorbenen in Gott erhoffen. In diesem Geiste können wir den Hinterbliebenen Trost spenden, das Andenken an die Verstorbenen wachhalten, ja vielleicht sogar den Umgang mit dem eigenen Leben auf den Prüfstand stellen. Am heutigen stillen Tag erinnere ich mich an zwei unlängst verstorbene, beeindruckende Frauen, die mich in der Ausbildung zum Predigtdienst begleitet haben. Helga Köppe aus Berlin und Ruth Wedel aus Hamburg. Helga Köppe wurde am 18. September 1936 geboren und Ruth Wedel am 19. Januar ebenso 1936. Beide verstarben im Juni dieses Jahres. Ich hatte schon eine Karte zum Geburtstag für Helga besorgt und war überrascht, ja bestürzt, dass unsere aktive Freundschaft so plötzlich ein Ende nahm. Helga und ich sind wiederholt zusammen von Berlin nach Hamburg getuckelt, um uns mit den anderen Predigern zum Norddeutschen Predigerkreis zu treffen. Die Fahrt allein vorbei an wunderschönen Rapsfeldern war etwas Besonderes für mich. Helga erzählte mir Bedeutsames aus ihrem Leben. Ihre Liebe für das Christentum und die Begeisterung für ihr mennonitisches Amt haben mich sehr inspiriert. Bereits in der Kinderbetreuung hat sie mir beigebracht, immer gut vorbereitet zu sein. Wir haben uns tolle Anleitungen und Bücher gesucht, gekauft oder geliehen, die unsere kleinen Veranstaltungen bereichern würden. Ganz unterschiedliche Medien fanden wir, die unsere Auswahl an biblischen Geschichten und Lehren vermitteln konnten. Psychologisch hatte Helga einiges drauf. Als Lehrerin war sie mit uns allen sehr streng. Zum Beispiel, wenn Fehler im Schriftdeutsch auftraten. Meine Briefe und E-Mails an Sie schrieb ich deshalb sehr sorgfältig. Da ich als Doktorandin tagsüber an der Uni war, jobbte ich oft mindestens bis 7 Uhr abends. Helga musste mich erst überzeugen, darum zu bitten, ob ich früher aufhören dürfe, sodass wir rechtzeitig Freitagabend nach Hamburg fahren konnten. Der Arbeitsmarkt war auch damals bereits angespannt. Es hat uns beide schon auch Mühe und Zeit gekostet, aber es hat sich immer gelohnt. Helga kannte ihre Gaben und hat diese sehr engagiert in der Gemeinde, aber auch überregional voller Herzenswärme eingebracht. Ihr Glaube war spürbar oder, um eine Symbolik vom biblischen Gleichnis, das ich vorstelle, vorwegzunehmen, das Öl in ihrer Seele brannte. Sie lebte für ihre Berufung, war aktiv bis in die letzte Lebenswoche hinein und wurde ein großes Vorbild für mich. Dabei hat sie mir in der Metropole Berlin eine besondere Heimat im Glauben geboten. Die im gleichen Jahr wie Helga geborene Ruth Wedel gab mir oft liebevoll Tipps, wie man eine Predigt interessant gestalten könne. Und sie erkannte immer den wichtigsten Inhalt, ja, den zentralen Satz der gelesenen Predigten. Das stimmte mich fröhlich und nachdenklich zugleich. Ruths humorvolle und ausgeglichene Art hatte etwas sehr Beruhigendes. Auch bei ihr war es die Stärke im Glauben, die mich stets beeindruckte und mir Kraft gab. Den Gedanken an ihre Endlichkeit hat sie nicht aus ihrem Leben ausgeschlossen. In eine gewisse Zuversicht hat sie das Unvermeidliche verwandelt. Eine Zuversicht, die sie auch in schwerer Stunde durchs Leben trug. So hat sie sogar den Ablauf ihrer Beerdigung im Geiste umrissen. Den Dankgottesdienst, den sie dann feierten, war selbstverständlich geplant. Entscheidend für mich ist hier die heutzutage tretende Stärke, gerade am heutigen Tag. Unser Glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben hilft uns, die Herausforderung der menschlichen Endlichkeit zu bestehen. Wie können wir unseren Glauben festigen? Die Bibel ist reich an bildhafter Sprache, die unseren Gedanken Orientierung gibt. Bei Matthäus hören wir beispielsweise vom Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, welches gerade am heutigen Tag aufhorchen lässt. An zahlreichen mittelalterlichen Kirchen finden wir die Jungfrauen dieses Gleichnisses abgebildet. Am Magdeburger Dom, am Straßburger Münster, an der Kathedrale von Chartres, genauso wie an der Domkirche St. Marien zu Erfurt. Das Gleichnis hat die Fantasie der Menschen beschäftigt. Vielfach wurde überlegt, wer mit den Jungfrauen gemeint ist und was Lampen, Öl und Bräutigam im Gleichnis bedeuten. Ich lese Matthäus 25, 1 bis 3 von den klugen und törichten Jungfrauen. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hinausgingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber, sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Es gibt zahlreiche Auslegungen zu diesem Gleichnis, von denen ich die gemeinsamen Elemente zusammenfassen will. Die Jungfrauen stehen für Gläubige, die auf Christus, den Bräutigam, warten. Sein Kommen verzögert sich, weshalb es von Vorteil ist, Lampen bereit zu halten, insoweit vorausschauend zu sein. Im Gleichnis haben 5 der 10 Jungfrauen Lampen dabei und, was sie zu klugen Jungfrauen macht, zusätzlich einen Vorrat an Öl in Gefäßen mitgebracht. Die anderen 5 tragen jeweils nur ihre Lampen bei sich. Als um Mitternacht der Bräutigam eintrifft, verlöschen die Öllampen derer, die kein zusätzliches Öl einsetzen können. Diese gedankenlosen, törichten Jungfrauen versuchen noch, sich Öl zu beschaffen, aber als sie zurückkehrten, haben sie die Ankunft des Bräutigams verpasst und werden nicht mehr zum Hochzeitsfest eingelassen. Der Bräutigam wird, so hätte man es sich vorstellen können, plötzlich und unerwartet kommen. Wer nicht jederzeit für die plötzliche Ankunft des Bräutigams bereit ist, wird nicht zur Braut erwählt. Gläubige sollen also wachsam und vorbereitet sein, da wir alle nicht wissen, wann Jesus zurückkehrt. Nachträglich Öl zu besorgen, ist wohl kein gangbarer Weg. Bitte das Bild einblenden. Passend dazu möchte ich eine Miniatur aus den Rothschild-Canticles zeigen. Eine Handschrift entstanden um das Jahr 1300. Gebete und Gesänge des Lobes füllen das Andachtsbuch. Wir blicken auf Blatt 30, die klugen und törichten Jungfrauen. Die Handschrift ist nach der berühmten Familie Rothschild benannt, in deren Besitz sie sich einst befand, und nach der Tatsache, dass der Text eine Reihe von Gesängen, Canticles bedeutet auf Deutsch Gesänge, aus dem Hohelied enthält. Geschrieben und bebildert wurde das Buch in der Abtei Servinoc im französischsprachigen Teil Flanderns an der Küste des Ärmelkanals. Mein Mann Klaus und ich haben uns längere Zeit beruflich mit dieser Handschrift und dem Kommentarband dazu beschäftigen dürfen. Aus dem Kommentar eines amerikanischen Professorenduos, Jeffrey Hamburger und Barbara Newman, wurde ein Nachschlagewerk mit 500 Seiten, teilweise übersetzt und insgesamt lektoriert von uns. Bilder geben spiritueller Erfahrung eine Struktur. Sie machen etwas Unsichtbares fassbar. Was sehen wir in den Rothschild Canticles? Oben tanzen die fünf klugen Jungfrauen mit Christus im Himmel. Gekrönt bringen sie zuvor, gemalt in der Mitte, ihre brennenden Lampen zu Christus, der sie zum Hochzeitsfest willkommen heißt. Aufrecht genießen sie ihre Freude. Die fünf sich windenden, törichten Jungfrauen tragen dagegen Öllampen, deren Licht nach unten weist. Die verkehrt herumgehaltenen Lampen wirken wie ein Hinweis darauf, dass das Licht jetzt nicht ausreicht, um zu Christus zu gelangen. Diese Jungfrauen steigen eine schmale Treppe hinauf, um an eine geschlossene Tür zu klopfen. Eine der törichten Frauen wird unten von einer geflügelten, teuflischen Erscheinung niedergerissen. Verwirrt wirken sie allemal, die zu spät gekommenen. Das Bild macht den biblischen Text tiefer begreifbar. Der Bräutigam ist Christus, die Braut ist die Kirche. Die Lampen und ihr Licht sind die Seelen der Gläubigen, die Gefäße ihrer menschlichen Körper. Das Öl steht für gute Werke oder Gebete und die Barmherzigkeit Gottes. Ja, das Bild kann jetzt wieder weggeklickt werden. Das Gleichnis ist nicht einfach ein Märchen, in dem sich zwar menschliche Erfahrungen, Ängste, Wünsche und Hoffnungen widerspiegeln, das aber zum Großteil erfunden ist. Ein Gleichnis ist im Vergleich dazu eine kurze, bildhafte Erzählung, die einen bestimmten Sachverhalt veranschaulichen will, oft durch Beispiele aus dem Alltag. Der Abschied des Bräutigams, die Rückkehr des Bräutigams und die Heimführung der Braut entsprachen den jüdischen Hochzeitsbräuchen zur Zeit Jesu. Üblich war, dass der Bräutigam aus dem Haus der Braut in einer Prozession zu seinem eigenen Haus zurückkehrte, wo dann ein Hochzeitsmahl abgehalten wurde. Dieses Bild der Rückkehr des Bräutigams hat Paulus wohl im Blick gehabt, als er folgende Worte an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben hat, um die Gläubigen dort zu trösten. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Dann werden wir immer beim Herrn sein. 1. Thessaloniker Brief 4, 16 bis 17. Wegdrücken. Für eine Frau, wohl eine Nonne, ist das Buch mit der gezeigten Miniatur entstanden. Ein Potpourri aus Bibelversen, Gotteslob, Dogmatik, Bibelauslegung und Zitaten der Kirchenväter wie etwa Augustinus. Eine tiefe Empfindung des Göttlichen ist das Ziel. Eine mystische Glaubenserfahrung, verbunden mit berührender Emotion und dem Verspüren einer geheimnisvollen Einheit mit Gott. Es gibt viele Wege, dieses Geheimnis zu erhellen. Der Tod ist nicht mehr nur das Ende, sondern ein neuer Anfang. Er ist Auferstehung in Gottes ewiges Leben hinein. Wenn wir genau überlegen, können wir auf vieles zurückschauen im Leben, das uns mit Dankbarkeit erfüllt. Ebenso gibt es auch Situationen, die wir bedauern, weil wir Versäumtes nicht nachholen können. Letztendlich sind wir für unsere Entscheidungen und Handlungen selbst verantwortlich. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere für uns mitdenken. Bei alledem sollten wir nicht nur zurückschauen, sondern wie Helga und Ruth, von denen ich euch erzählt habe, hoffnungsvoll nach vorne blicken. Vertrauen auf Gott hilft uns, die mit dem Älterwerden einhergehenden Einschränkungen zu ertragen. Vielleicht können wir im Alter sogar offener werden für den Geist Christi, der von sich nach Markus 10, 45 sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Wir können unsere Lebenszeit zu einer Segenszeit machen. In der Handschrift heißt es, gesegnet ist der, den du Christus erwählt und empfangen hast. Er wird in deinen Höfen wohnen. Was aber machen die übrigen Jungfrauen? Sie sagten, Herr, Herr, öffne uns. Aber Christus antwortete, Amen. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wie ich euch vorfinde, so richte ich euch. Hier ist man verblüfft. Warum der Bräutigam nicht einfach öffnet, wo doch die törichten Jungfrauen ihren guten Willen bezeugen, indem sie Matthäus zufolge nachträglich Öl geholt haben, erscheint aus moderner Sicht hart, vielleicht zu hart. Schlimmstenfalls waren sie in der Tat saumselig, indem sie womöglich dachten, die anderen werden schon besser vorsorgen und uns retten, wenn es Probleme geben sollte. Dass ihnen deshalb der Himmel endgültig verschlossen bleiben soll, wirkt etwas überzogen. Doch ihre Gedankenlosigkeit missfällt Christus. Die Erwähnung des Gerichts überrascht ebenso, steht aber als Anspielung auf das jüngste Gericht mit der Endlichkeit des Menschen in direkter Verbindung. An den Kirchenportalen begegnen die törichten Jungfrauen als Symbole für Leichtsinn, Hochmut, Eitelkeit, Schwatzhaftigkeit und vertane Zeit. Die fünf klugen Jungfrauen hingegen für sinnbildlichen Hoffnung, Nächstenliebe, Frieden, Demut und Glauben. Im Kern bilden die 10 Gebote einen moralischen Rahmen, während beim jüngsten Gericht ein Urteil darüber erfolgt, wie gut der Mensch diese Vorgabe befolgt hat. Nicht gedankenlos, sondern achtsam und besonnen sollen wir leben. Empfindet ihr im Anschluss an diese Überlegung zum jüngsten Gericht, den in den Rothschild Canticles gezeigten Tanz im Himmel, nicht ebenso wie ich als erstaunlich? Er stimmt fröhlich, verwundert aber auch unser vernünftiges Denken. Es ist nur eine von vielen Darstellungen tanzender Figuren im Buch, aber es ist diejenige, die am stärksten weltlich geprägt ist. Man glaubt, einem Tanzvergnügen an einem mittelalterlichen Hof zuzuschauen. Der ausgelassene Tanz ist gewiss ein Ausdruck des glückseligen Zustands der Seelen im Himmel. Dennoch sind es Momente des Lächelns und des Kopfschüttelns, die sich beim Betrachten einstellen können. Was bedeutet also der Tanz im Himmel für unser Christsein in der modernen Welt? Ist es ein überzogener Traum von einem Ort der Freude und Ausgelassenheit? Ebenso wie das Urteil über die Gedankenlosen eine grundlose Furcht? Die christliche Besinnung auf das ewige Leben entlastet das diesseitige Leben nicht durch Träume über ein Jenseits, sondern macht dafür bereit, das sterbliche Leben ganz anzunehmen, ohne ihm jedoch gedankenlos zu verfallen. Mit Saum, Seligkeit und Nachlässigkeit verpasst man das Eigentliche. Von einer Hoffnung über den Tod hinaus kündet der Totensonntag. Dabei wird die Flüchtigkeit und Endlichkeit nicht beschönigt. Und doch gibt es Zukunft, denn Tod und Leben sind in Gottes Hand. Wie diese Zukunft aussehen wird, wissen wir nicht. Doch vielfältig und tröstlich sind die aus der Sprache der Bibel entstehenden Bilder. Es gibt ein zu spät, sagt uns Jesus mit seinem Verhalten im Gleichnis. Aber zugleich schwingt der Gedanke mit, es ist noch nicht zu spät. Wir können klüger handeln. Nicht auf vertane Lebenschancen soll sich unser Blick richten, sondern auf eine bessere Zukunft. in der Hoffnung darauf, dass Gott wahrmacht, was er verspricht, auch gegen das Leid und den Tod gedenken wir heute am Ewigkeitssonntag der Verstorbenen. Amen.